SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Judith Bühler, hallo. Wer den Wohnungsmarkt in Deutschland beobachtet, weiß, der Wohnungsmangel kann ein echtes Problem sein. Es würde helfen, Wohnraum zu bauen. Genehmigungen hierfür gab es im vergangenen Jahr wieder mehr als zuvor. Nach 3 Jahren Rückgang in Deutschland wurden vergangenes Jahr fast 240.000 neue Wohnungen genehmigt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von knapp 11%. Lars Hofmann.
Besonders kräftig ging die Zahl der neu genehmigten Einfamilienhäuser mit einem Plus von 17% nach oben. Aber auch bei den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ist die Zahl deutlich gestiegen. Für die Statistiker ist die Anzahl der Baugenehmigungen ein Hinweis darauf, wie viel neue Wohnungen tatsächlich gebaut werden. Die Bauindustrie sieht den Tiefpunkt aus dem Jahr 2024 überwunden, warnt aber gleichzeitig, nicht alle genehmigten Wohnungen würden gebaut. Auch für das laufende Jahr erwartet die Bauwirtschaft etwas mehr neue Baugenehmigungen.
Bundesbauministerin Huberts spricht von einer Trendwende im Wohnungsbau. Ihrer Einschätzung nach liegt das an staatlichen Förderprogrammen und am Abbau von Bürokratie. Vom Dachverband der Immobilienwirtschaft ZIA heißt es, die neuen Zahlen seien ermutigend, aber beim Wohnungsbau braucht man weiter viel Geduld. Vor allem in Großstädten. Der Verband fordert für eine echte Trendwende, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter vereinfacht werden und die Grunderwerbssteuer sinkt. Heute ist die Debatte um einen Atomschirm für Europa weitergegangen. Kanzler Merz hatte öffentlich gemacht, dass er bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit Frankreich über das Thema gesprochen hat. Jetzt hat Merz klargemacht, er ist gegen eigene Atomwaffen für Deutschland. Philipp Eckstein.
Im Interview mit dem Podcast Machtwechsel sagte Merz wörtlich: Ich möchte nicht, dass Deutschland über eine eigenständige atomare Bewaffnung nachdenkt. Merz verwies auf rechtliche Verpflichtungen, die Deutschland dazu eingegangen ist, etwa im 2+4-Vertrag zur Wiedervereinigung und im Atomwaffensperrvertrag. Zugleich betonte der Kanzler, dass er Gespräche mit Frankreich und vielleicht auch Großbritannien richtig findet, um zu klären, wie die nukleare Abschreckung in Europa gestärkt werden kann. Merz hatte entsprechende Gespräche mit Frankreich zu dem Thema zuletzt öffentlich gemacht. Im Interview sagte er dazu allerdings auch, diese stünden noch ganz am Anfang. Es gebe einen Berg von ungeklärten Fragen. Und Zitat Merz: Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, dass der deutsche Bundeskanzler dem französischen Staatspräsidenten gesagt hat, lass uns mal darüber reden.
In dem Politik-Podcast Machtwechsel wurde der Kanzler auch auf seine Haltung zum Thema Social-Media-Verbot für Kinder angesprochen. Er zeigte sich offen dafür. Das Thema wird auch auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart am kommenden Wochenende diskutiert. Nicole Markwald.
Bundeskanzler Merz zeigt sich besorgt über die steigenden Nutzungszeiten von Kindern und Jugendlichen auf Social Media. Er sprach davon, dass Kinder bis 14 Jahre bis zu 5 Stunden und mehr Bildschirmzeit am Tag haben. Wenn die gesamte Sozialisation nur noch über dieses Medium stattfindet, hielt Merz in dem Podcast fest, dann brauchen wir uns über Persönlichkeitsdefizite und Probleme im Sozialverhalten von jungen Menschen nicht zu wundern. Fake News und durch künstliche Intelligenz gefälschte Bilder und Nachrichten machten die Situation noch herausfordernder. Auf dem am Freitag beginnenden CDU-Parteitag wird ein Antrag diskutiert, der empfiehlt, das Mindestalter für die Nutzung von Instagram, TikTok und Co. auf 16 Jahre festzusetzen. Die SPD hatte ein vollständiges Verbot für Kinder unter 14 Jahren vorgeschlagen. Er habe viel Sympathien für beide Vorschläge, so der Bundeskanzler. Grundsätzlich sei er sehr zurückhaltend bei gesetzlichen Verboten dieser Art, doch laut Merz müsse der Schutz der Kinder im Vordergrund stehen.
Eigentlich sollte sie ja eine hilfreiche Sache sein, gerade für Patienten, aber auch für Ärzte. Die elektronische Patientenakte. Doch auch ein Jahr nachdem die EPA eingeführt wurde, nutzen sie längst nicht alle Patienten. Der Grund? Die Zugangsmöglichkeiten sind kompliziert. Deshalb fordern Hausärzte in Deutschland Nachbesserungen. Auch die Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Hausärzteverbands Römer kritisiert die EPA. In SWR aktuell hat sie gesagt:
Der Anteil derjenigen, die überhaupt Einblick in die EPA haben, liegt im niedrigen einstelligen Bereich. Was natürlich sehr schade ist, weil wir befüllen die elektronische Patientenakte mit Daten, sagen das dann den Patientinnen und Patienten und dann kriege ich eben fast immer die Antwort, ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf sie zugreifen kann. Also das ist natürlich auch sehr schade, wenn jetzt ein neuer digitaler Aktenschrank besteht, der aber gar nicht von denjenigen, für die er gedacht ist, genutzt wird.
Außerdem hat Römer auch der Kritik von Ärzten zugestimmt, dass die EPA schnell unübersichtlich werde und so Befunde nicht schnell gefunden werden können.
Fokus Südwest.
Meistens merkt man es vermutlich beim Einkaufen, wenn man die Preise sieht und denkt, das war doch mal günstiger. Stichwort Inflation. Aber im Vergleich zu anderen Bundesländern kommen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch besser weg. Die Inflation hat den Südwesten in den vergangenen 5 Jahren weniger stark getroffen. Das ist bei einer Auswertung des IFO-Instituts herausgekommen. In Baden-Württemberg lag die Inflationsrate 0,2 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. In Rheinland-Pfalz waren es 0,4 Prozent. Deutlich höher war die Inflation vor allem in den östlichen Bundesländern, zeigt die Auswertung. Jenny Bein.
Danach hatte Brandenburg die höchste Inflation. Sie lag noch mal knapp 2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Außer Bremen lagen alle anderen westdeutschen Bundesländer unter dem Schnitt. Nach Meinung der Forscher liegt die unterschiedliche Entwicklung vor allem am Bereich Wohnen, inklusive Strom, Gas und anderen Brennstoffen. Hier seien die Preise in einigen Bundesländern deutlich schneller gestiegen als in anderen. Auch der Mindestlohn habe Dienstleistungen wie Friseure oder Pflege teurer gemacht. Das könne sich in Ostdeutschland stärker bemerkbar gemacht haben, so die Forscher.
Viele Narren im Südwesten betrauern am heutigen Aschermittwoch das Ende der Fasnet. Bekannte Rituale sind zum Beispiel Heringsessen oder die Geldbeutelwäsche, bei der das in der närrischen Zeit ausgegebene Geld zurück in den Beutel gelockt werden soll. Auch Fasnachtsverbrennungen gehören zur Tradition, wie zum Beispiel in Sulzburg-Laufen, Gernsbach-Scheuern, Lauda oder Thalheim. In Oberlengenhardt im Kreis Calw verabschieden sich die Narren mit einem Trauerzug. Der Aschermittwoch bedeutet aber nicht nur das Ende des Feierns für die Narren, für Christen beginnt jetzt die Fastenzeit. Für Katholiken gibt es dazu traditionell das Aschekreuz auf der Stirn. In Ravensburg bietet die Jodokskirche dieses Aschekreuz to go, also zum Mitnehmen an. Theresia Blömer mit den Einzelheiten.
Katholische Gläubige erhalten das Aschekreuz normalerweise in einem Gottesdienst. Doch immer weniger gehen zur Kirche und an einem Mittwoch haben viele auch nicht die Zeit dazu, so die Beobachtung der Jodokskirche. Damit alle, die das möchten, dennoch ein Aschekreuz erhalten können, bietet die Kirche in Ravensburg das schnelle Aschekreuz heute an, zwischen 12 und 16 Uhr. Kirchenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen spenden dabei einen Segen und zeichnen ein Aschekreuz auf die Stirn mit den Worten: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Laut Kirche haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Gläubige das Aschekreuz to go abgeholt. In der katholischen Kirche ist der Aschermittwoch ursprünglich ein strenger Fasten- und Abstinenztag.
Auch in Rheinland-Pfalz gibt es viele Veranstaltungen zu Aschermittwoch, zum Beispiel Gottesdienste. Unter anderem ist am Abend im Speyerer Dom eine Messe geplant. Welche Fähigkeiten braucht man, um Chefin oder Chef zu werden? Also nicht unbedingt, um den Job gut zu machen, sondern überhaupt dahin zu gelangen. Wäre da manipulatives Verhalten förderlich? Das haben Forschende der Uni Trier untersucht. Ergebnis? Ja. Wer sich so verhält, hat der Studie zufolge eine deutlich höhere Chance auf eine Managementstelle. Lynn Benson.
Untersucht wurden sogenannte machiavellistische Persönlichkeitszüge, also Eigenschaften wie Täuschen, Manipulieren und das Durchsetzen eigener Ziele ohne Rücksicht auf andere. Laut Studie haben Menschen mit diesen Merkmalen eine rund 30% höhere Wahrscheinlichkeit, Manager zu werden. Der Grund: Beförderungen seien oft ein Konkurrenzkampf, in dem sich manche mit unfairen Mitteln Vorteile verschaffen. Das bedeute aber nicht, dass alle Führungskräfte so handeln. Für Unternehmen könnte dieses Verhalten problematisch sein, weil es die Stimmung im Betrieb verschlechtert.
Die gute Nachricht.
Man muss sie manchmal schon suchen, die guten Nachrichten in unserer Welt. Denn meistens nehmen ja die negativen Ereignisse viel mehr Raum ein. So ist China häufig in den Schlagzeilen, wenn es um Treibhausgase und Umweltverschmutzung geht. Aber es kann auch anders sein. Denn Chinas größter Fluss erholt sich. Und das, obwohl es der Yangtze-Kiang Jahrzehnte nicht leicht hatte. Täglich befahren den Fluss tausende Schiffe, am Ufer stehen riesige Fabriken, Staudämme schränken seinen Lauf ein. Dazu galt er auch noch als überfischt. Doch wenn man der Natur eine Verschnaufpause gönnt, kann sie sich erholen. Das zeigt eine Studie, die ein Gesetz zum Schutz des Yangtze untersucht hat. 2021 trat es in Kraft, mit dabei war auch ein Fischereiverbot. Und das zeigt offenbar Wirkung. Der Fischbestand und auch die Artenvielfalt wuchsen deutlich. Für die Fischer gab es übrigens Ausgleichsprogramme. Die Forscher, die den Yangtze untersucht haben, empfehlen: weiter so. Deshalb wollen sie den Fluss und seine Entwicklung weiter im Auge behalten.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.